Hallo bei 50 über 50. In diesem Podcast geht es um die zweite Lebenshälfte. Hier hörst du persönliche Geschichten und Gespräche mit ExpertInnen rund um die großen Themen des Älterwerdens. Ich spreche heute mit der Medizinjournalistin Dr. Nicole Lauscher über die Wechseljahre. Nicole kümmert sich um Aufklärungsarbeit über dieses wichtige Thema, über das wir noch immer viel zu wenig wissen und sprechen. Gemeinsam gehen wir den Ursachen dafür auf die Spur und schauen, wie wir das ändern können und betrachten, welches Medium für welchen Zweck am besten funktioniert. Spoiler, Podcasts haben eine wichtige Funktion. Also viel Spaß beim Hören. Wie bist du zu den Wechseljahren gekommen?
Erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Schön, dass ich da sein darf. Ich bin zu den Wechseljahren gekommen, tatsächlich über ein Kundenprojekt. Und zwar durften wir über die Madame für diese Zeitschrift den Newsletter Menomission betreuen, redaktionell als Agentur. Und ich habe am Anfang gedacht, ja klar, ist Frauengesundheit, darum ist es ein wichtiges Thema. Und dann habe ich mich erst so wirklich damit befasst und war schockiert. Einmal, wie wenig ich wusste, weil ich hatte schließlich da auch schon 15 Jahre Frauenzeitschriftsjournalismus hinter mir und Gesundheitsjournalismus bei der Apothekenumschau und ich hatte Begriffe wie Perimenopause noch gar nicht am Schirm. Ja, und je länger ich mich damit beschäftige, umso irritierter und entzürnter bin ich, wie wenig wir darüber wissen.
Findest du, dass sich in den letzten Jahren aber schon ein bisschen was verändert hat?
Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall, das merkt man, finde ich sehr, weil auch die Leute, die wir erreichen, immer eine andere sind. Also ich hatte am Anfang so das Gefühl, man ist auch ein bisschen in seiner Blase, ne, die Leute, die sich damit beschäftigen. Und das ist es immer noch zum Teil. Aber wir machen jetzt aktuell zum Beispiel auch mit einem Kunden in Apotheken-Events nach Feierabend, wo halt dann Frauen aus der Umgebung halt vorbeikommen können. Und da sehen wir halt auch, dass es halt auch Frauen sind, außerhalb der Blase und dass es wirklich so ein Umdenken stattfindet und dass, ja, dass halt alle Frauen sich jetzt mit dem Thema beschäftigen.
Ach, das ist super. Wie ist das aufgezogen? Habt ihr dann da auch Experten, die aufklären an so einem Abend?
Genau. Wir machen das in drei unterschiedlichen Städten bzw. Orten. Wir haben gestartet in Waldüren in einer Apotheke bei Jan Reuter und machen diese Woche in München, nächste Woche in Berlin. Und haben immer eine Influencerin dabei, das ist immer Miriam Stein, und haben immer eine Gynäkologin von vor Ort dabei, genau.
Was würdest du denn sagen als Medizinjournalistin, was sind die geeignetsten Medien, Kommunikationskanäle, um Frauen zu diesem Thema zu erreichen?
Ich glaube, dass einmal natürlich das Thema Publikumspresse, Frauenzeitschriften wichtig ist. Auch Medien natürlich wie Apothekenumschau. Also ich glaube, Printmedien sind nach wie vor wichtig, weil diese Zielgruppe sich auch tatsächlich ja noch in den Printmedien aufhält. Dann finde ich Social Media einen extrem wichtigen Kanal, weil es ein extrem offener Kanal ist, weil es ein Kanal ist, den man natürlich zu anderen Zeiten konsumiert als so eine Zeitschrift zum Beispiel. Und das Thema Podcast ist natürlich auch super wichtig, weil Podcast ja einfach das Medium ist, was ich halt mir auf die Ohren höre, ne, was ich jetzt nicht volle Lautstärke im Auto höre, wenn meine Kinder hinten sitzen, sondern was ich für mich alleine höre und dadurch kann man da natürlich auch vor allem sehr sensible und persönliche Sachen ansprechen und die Wechseljahre beinhalten nun mal auch diese Art von Themen.
Ja, auf jeden Fall. Wobei ich auch sagen muss, dass ich es toll finde, dass ihr Offline-Events macht, weil ich finde, dass es ist ja auch ein Kommunikationskanal sozusagen und ich finde ja, dass die persönliche Begegnung und der Austausch nochmal viel machen insofern, als dass man die Chance hat, sich zu öffnen, auch in einer Gruppe und darüber kriegt man ja ganz viel zurück. Wenn ich jetzt einen Podcast höre, ohne mein Medium schlecht zu machen, bin ich erstmal für mich und setze mich mit diesen Themen auseinander, aber ich habe ja noch keinen Austausch.
Das stimmt natürlich. Ich finde es auch ganz cool gerade, dass wir uns gegenseitig unsere Medien hier stärken. Nein, ich finde das Event, natürlich ist das super. Und was ich da merke, ich bin ja auf vielen Gesundheitsveranstaltungen unterwegs. Und dieses Gefühl, was man auf diesen Wechseljahres-Events hat, egal ob es jetzt so ein großes Next Level ist, wie wir jetzt wieder hatten mit 150 Leuten oder ob es so ein kleines in der Apotheke ist mit 40 Leuten, da ist so ein Zusammenhalt, da ist so ein Verständnis und so was Bestärkendes zwischen den Frauen. Und da ist nicht dieses, oh, ich bin besser als du, ich habe bessere Wechseljahre, ich komme da besser durch, ich habe mehr Beschwerden, es ist überhaupt kein Konkurrenzdenken. Es ist eine totale Offenheit und alle sind willkommen und alle haben ja, alle haben die Sicherheit, auch da darüber zu reden. Es ist so ein Safe Space so ein bisschen immer.
Mhm. Kannst du mal von dem Event erzählen? Du hast gerade das Next Level angesprochen, das habt ihr gerade in Köln gemacht, richtig?
Genau, wir haben es in Köln gemacht, gerade zum zweiten Mal jetzt. Letztes Jahr waren wir in Bayerbrunn bei München. Ja, es war eine Veranstaltung mit 150 Frauen, vorwiegend Frauen in den Wechseljahren oder die sich dafür interessieren, aber auch HR-Führungskräfte, die haben wir gezielt angesprochen, weil Wechseljahre ja halt auch ein Thema sind, was halt im Beruf wichtig ist. Wir haben die Veranstaltung in 4 Content-Sessions aufgeteilt. Also zunächst mal erklärt, was sind Wechseljahre überhaupt, was passiert da überhaupt. Mit Konstantin Wagner von Gynäkologisch, der hat es erklärt. Dann haben wir das Thema Job halt ganz groß im Fokus gehabt, haben diskutiert, welche Auswirkungen haben die Wechseljahre auf den Job und was können Arbeitgeber und was können Führungskräfte tun, um diese Frauen zu unterstützen. Dann haben wir das Thema Resilienz angesprochen. Was kann man tun, um resilient durch die Wechseljahre zu kommen? Und hatten da eine Psychotherapeutin zu Gast, aber halt auch Nana Mireille als Influencerin, die das Thema auch einer ganz eigenen Art, aber einer ganz, ganz starken Art nach vorne trägt. Und dann hatten wir natürlich einmal noch das Thema, was kann ich selber tun, um gut durch die Wechseljahre zu kommen? Und die letzte Session war da zum Thema Sexualität, die ja auch eine sehr große Rolle spielt.
Okay, das ist alles so spannend. Wir könnten gleich das Interview so aufbauen und das mal durchgehen. Was ich aber definitiv mit dir besprechen wollte, ist das Thema Wechseljahre und Arbeitsplatz. Du hast es gerade angesprochen, dass ihr dem Raum gibt und auch Unternehmen aufklärt. Was sind denn die Probleme, mit denen sich Frauen in den Wechseljahren konfrontiert sehen im Job?
Das sind die Probleme, die Wechseljahre mit sich bringen. Also die Beschwerden, die ich in den Wechseljahren möglicherweise habe und die ja sehr, sehr viele Frauen haben, hat man ja auch noch im Büro. Man gibt die ja nicht ab an der Bürotür. Das heißt, wenn ich die ganze Nacht nicht geschlafen habe, dann komme ich im Büro an und ich bin müde. Ich kann mich nicht gut konzentrieren. Wenn ich Brain Fog habe, dann fühle ich mich ja auch infolgedessen unsicher. Das kommt ja noch dazu. Man hat halt einmal dieses Gefühl, dass man merkt, man ist jetzt kognitiv nicht auf der allerbesten Seite heute. Und dann macht das ja was mit dem Selbstbewusstsein. Das ist ein großer Faktor. Und dann natürlich so Faktoren wie, ich bin gereizt, ich habe Stimmungsschwankungen, meine Kollegen nerven mich auf einmal total. Der Kunde, der schon immer schwierig ist, da habe ich jetzt Schwierigkeiten mit umzugehen heute und ihn nicht zusammenzuschreien, wie ich es am liebsten wollte. Und dann natürlich Probleme wie, dass ich vielleicht gerade extrem starke Blutungen habe oder dass ich gerade Hot Flashes habe. Und das ist natürlich bei Berufen, die jetzt im Büro sind, schlimm. Aber noch schlimmer natürlich in Berufen, wenn ich ganz engen Menschenkontakt habe. Wenn ich vor einer Schulklasse stehe mit lauter 14-Jährigen und habe dann gerade eine Schwitzattacke und bin auf einmal klatschnass, dann ist das einfach nicht lustig. Dann ist das halt dramatisch. Und das Gleiche, wenn ich in der Pflege arbeite und ganz nah am Menschen bin, dann ist das natürlich ein Problem. Wenn ich im Büro sitze und im allerbesten Fall die Möglichkeit habe, Homeoffice zu machen, dann kann ich in mein eigenes Badezimmer gehen und kann mich umziehen und kann mich waschen, kann mich vielleicht mal hinlegen. Das ist im Büro schwierig und das ist aber was in den Arbeitsplätzen, wo es möglich ist, kann man da natürlich auch die Frauen unterstützen. Und auch in einer Schule kann ich einen Ruheraum machen für diese Lehrerinnen.
Mhm.
Oder wenn ich schwitze, die meisten Büros oder die meisten Bürotoiletten sind ja so aufgebaut, ich komme rein, renne erstmal gegen das Waschbecken, um dann zu den Toiletten zu kommen.
Mhm.
Ich habe nicht die Möglichkeit, mich ungestört zu waschen, ohne dass es einer sieht. Oder ich habe sogar in meinem letzten Büro hatten wir Männer und Frauen gemeinsam den Waschraum. Ja, was? Ne, bin ich ja nicht ungestört, da kann ich mich ja nicht mal waschen oder mal umziehen auf der Toilette.
Mhm.
Und das sind halt so Sachen eigentlich so ganzheitlich. Ne? Es geht einmal um die Räumlichkeiten, es geht um die Arbeitszeiten, dass ich vielleicht auch sagen kann, okay, ich habe die Nacht schlecht geschlafen, ich fange heute eine Stunde später an und hänge die Stunde später dann halt auch wieder dran. Dann gibt es ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, was man machen kann. Und am wichtigsten ist halt das, was wir immer hören, auch einfach das Thema Aufklärung, darüber reden, eine Offenheit für dieses Thema schaffen und auch, dass Führungskräfte sich im Klaren sind, dass wenn Frauen in ihren Teams arbeiten, ab 40, dass das Thema Wechseljahre ein Thema ist.
Ja, ich finde es ganz interessant und so langsam tut sich ja was. Ich war gerade letzte Woche wieder in einem Unternehmen, auch mit einer Frauenärztin zusammen, um ein bisschen aufzuklären. Und mich freut es, A, dass Unternehmen den Schritt gehen und sich um ihre Mitarbeiterinnen sorgen. Also das war ein großes Unternehmen und die haben 830 Mitarbeiterinnen über 40. Das heißt, da sind viele betroffen. Und dann hat mich auch so gefreut, wir haben dann so eine Diskussionsrunde gemacht und alle Frauen waren so offen und die haben von ihrer Medikation über Brustkrebserkrankungen, weiß ich nicht, über zwischenmenschlichen Umgang am Arbeitsplatz, die haben einfach ganz offen über alles erzählt. Und ich finde es so wichtig, dass Unternehmen diese Räume schaffen, weil damit fängt es ja an, oder? Wie siehst du das?
Total, total. Mhm. Und ich muss es ja auch noch nicht mal als Unternehmen so benennen. Mhm. Ich kann ja auch sonst Möglichkeiten zum Austausch geben. Das heißt, ich muss jetzt nicht sagen, wir haben jetzt jeden Donnerstag um 14 Uhr treffen sich die Wechseljahresfrauen, sondern ich kann halt auch eine Yoga-Gruppe gründen, wo ich halt gucke, dass ich diese Frauen zusammen in einen Raum bringe und dass ich da einen geschützten Raum habe, wo die Frauen sich austauschen können. Oder dass ich halt einen Wechseljahresbeauftragten, eine Wechseljahresbeauftragte im Unternehmen habe, wo die Leute halt hingehen können und sich Hilfe holen können. Und dass halt einfach der Raum für den Austausch geschaffen sein muss. Ich glaube, man denkt immer so, ach ja, jetzt muss die männliche Führungskraft, die weibliche Personen, wo er führungsberechtigt oder beauftragt ist, muss die ansprechen und sagen, Frau Müller, Sie sind doch jetzt sicher in den Wechseljahren. Nein, das muss überhaupt nicht sein, sondern es geht darum, dass es Möglichkeiten und Räume gibt für diese Frauen, die sie freiwillig aufsuchen können und wo sie von sich selbst ins Gespräch kommen.
Mhm. Was würdest du denn jetzt einem Arbeitgeber, der sich mit dem Thema beschäftigen möchte oder auch muss, ne? Also es hat ja auch noch die Dimension, dass ja, viele Frauen in den Wechseljahren kürzer treten, obwohl viel zu wenig Arbeitskraft da ist. Da können wir ja gleich nochmal drüber reden. Aber was wären so die ersten Steps, die du jetzt empfehlen würdest? Du kommst in ein Unternehmen, das das Thema angehen will. Wie sollen die das machen?
Ich würde im ersten Schritt auf jeden Fall Aufklärungsgespräche empfehlen. Einmal mit Führungskräften und aber natürlich auch mit allen Frauen, die es interessiert und allen Frauen, die es betrifft. Über diese Aufklärungsgespräche kann man ja dann feststellen, wo ist eigentlich der Need in der Firma? Was sind die Möglichkeiten, die dieses Unternehmen anbieten kann? Und die sind ja dann gigantisch, ne? Also kann das Unternehmen eine vegetarische Küche anbieten oder kann das Unternehmen dafür sorgen, dass kühlende Tees in den Küchen stehen und nicht nur Kaffee? Oder kann das Unternehmen, wenn es Dienstkleidung gibt, darauf achten, dass die Dienstkleidung für Frauen in den Wechseljahren nicht 100% Synthetik ist, dass die Frau morgens schon ihre Bluse voll geschwitzt hat und den ganzen Tag mit Schweißflecken auf der Arbeit sein muss? Oder kann ich da auch was tun?
Mhm. Jetzt hat mir das schon kurz angerissen, dass viele Frauen kürzer treten in den Wechseljahren. Kannst du da mal ein bisschen was zur Lage sagen? Wie sieht das im Moment aus?
Ja, da gab es ja 2023 die erste deutsche Studie von der Professor Rummler aus Berlin. Und die hat festgestellt, dass 10% der Frauen, die befragt wurden, sagten, dass sie wegen Wechseljahresbeschwerden früher aus dem Job ausscheiden würden. Und 20% derer, die akut von Wechseljahresbeschwerden betroffen waren, wollten austreten. Das heißt also nochmal, die es potenziell wollten, es war ein Teil. Und die dann tatsächlich die Beschwerden hatten, das war nochmal ein größerer Teil. Das waren dann 20%. Und das ist natürlich gigantisch. Und das ist was, wo man sich natürlich heutzutage fragen kann, kann sich das ein Unternehmen leisten? Kann sich das die deutsche Wirtschaft leisten?
Werbung. Wenn es um Hautpflege geht, bin ich echt wählerisch, gerade bei meiner trockenen und empfindlichen Haut. Immer wieder hatte ich Irritationen, trockene Stellen und Rötungen. Deshalb will ich euch heute eine Marke vorstellen, die mich wirklich überzeugt hat, CeraVe. Die Produkte wurden gemeinsam mit DermatologInnen entwickelt und enthalten 3 essentielle Ceramide, die die Hautschutzbarriere stärken. Und genau da liegt oft das Problem bei trockener Haut. Durch die gestärkte Hautschutzbarriere verringert sich meine Irritation enorm. Ich nutze aktuell die CeraVe Feuchtigkeitslotion für den Körper. Super leichte Textur, fettet nicht, zieht schnell ein und versorgt die Haut bis zu 24 Stunden mit Feuchtigkeit. Bevor ich also in mein Outfit des Tages schlüpfe, gönne ich meiner Haut nochmal eine ausgiebige Pflegeroutine. Und nach der Dusche sowieso. Fürs Gesicht gibt's dann noch meinen Sommerfavoriten, die CeraVe Tagescreme mit LSF 50. Schützt vor UV-Strahlung, spendet Feuchtigkeit und hilft dabei, vorzeitiger Hautalterung und Sonnenschäden vorzubeugen. Morgens direkt nach dem Gesichtwaschen trage ich einen kleinen Klecks auf das ganze Gesicht auf, vor dem Make-up. Mehr braucht es nicht. Sie ist echt super ergiebig. Ich nehme keine andere Tagescreme mehr und ich habe gleich den Lichtschutzfaktor, den ich bei den wärmeren Temperaturen brauche. Ich liebe es, wenn die Dinge unkompliziert sind. Die Produkte von CeraVe findet ihr in eurer Apotheke. Danke an meinen Werbepartner CeraVe für die Unterstützung dieses Podcasts. In dieser Folge habe ich auch noch einen zweiten Werbepartner. Manche Dinge begleiten uns ein Leben lang und genauso fühlt sich mein Schmuck von Carpolette Jewelry an. Jedes einzelne Schmuckstück wird in Handarbeit in den Carpolette-Manufakturen in Deutschland gefertigt. Und genau dieses Handwerk spürt man. Carpolette ist kein Schmuck von der Stange, sondern echtes Handwerk mit ganz viel Liebe und Herzblut gefertigt. Jedes Stück ist 100% ein Unikat, nur für dich nach deinen Wünschen geschmiedet. Mein Lieblingsstück ist eine Goldkette mit einem Herz, da steht der Spitzname meines Mannes drauf. Was ich einfach besonders liebe an Carpolette, die Möglichkeit für die eigene Gravur. Ob Ring, Anhänger oder Armband, die Carpolette Goldschmieden fertigen dir dein persönliches Lieblingsstück mit deinen eigenen Worten nur für dich an. Keine einfache Lasergravur, hier wird dein Wunschtext aufwendig Buchstabe für Buchstabe in das Gold und Silber geschmiedet. Wirklich was Besonderes und super für mein Gewissen, Carpolette arbeitet mit reinem Gold und Silber, nachhaltig und zertifiziert. Sogar die super hübschen Schatullen sind nachhaltig. Wenn ihr auf der Suche nach einem ganz besonderen Schmuckstück seid, dann schaut unbedingt mal auf www.carpolette.de. Das perfekte Geschenk, übrigens auch einfach mal für sich selbst. Wir haben doch alle einen Lieblingssatz oder eine Erinnerung, die wir gern immer bei uns tragen. Und jetzt gibt es noch etwas, das es bei Carpolette normalerweise nicht gibt. Da das Carpolette-Team genauso ein Fan des Podcasts ist wie ich von Carpolette, gibt es für alle HörerInnen 10% Rabatt. Mit dem Code Stephanie10 bekommt ihr euer ganz persönliches Schmuckstück ausnahmsweise mit diesem Wahnsinnsrabatt. Vielen Dank an meinen Werbepartner Carpolette für die Unterstützung dieses Podcasts. Werbung Ende. Ich finde es manchmal so, jetzt ist das Unternehmen, wo ich gerade war, die sind sehr offen in ihrer Kommunikation. Aber es gibt natürlich auch Berührungsängste. Hast du irgendwie noch Hinweise oder Tipps, wie man die Kommunikation auf einer sehr, naja, halt auf so einer gefühlvollen oder liebevollen Basis aufbauen kann? Also es ist halt auch ein heikles Thema und es ist ein Tabu. Und ich merke, dass zum Beispiel, wenn ich mich in diesen Räumen bewege, dass das Tabu gar nicht so da ist. Die Frauen erzählen ganz offen, aber nach außen hin wird es oft noch als ein Tabu wahrgenommen. Also wo ist die Brücke oder wo ist diese kleine Rutsche, die man vielleicht so runterrutschen kann, um anzukommen in so einem Bereich, in dem sich auch alle mit dem Thema so wohlfühlen?
Vielleicht, indem ich nicht die Probleme, sondern die Lösung in den Fokus stelle und indem ich nicht sage, es geht jetzt darum, dass Frauen mit Konzentrationsschwierigkeiten und mit Brain Fog das und das brauchen, sondern ich als Arbeitgeber möchte meine Frauen darin unterstützen, dass sie bestmöglich arbeiten können, dass sie die besten Möglichkeiten haben, konzentriert und ausgeruht zu arbeiten, und dafür mache ich mich stark. Und das ist was, was ja nicht verwerflich ist, und das ist auch was, wo Männer, und das kommt tatsächlich auch sehr häufig bei Wechseljahren, das Thema, und was macht ihr für die Männer? Ja, da können die Männer auch mitmachen. Auch Männer können gerne konzentriert und gut arbeiten und leistungsstark arbeiten. Da wird kein Unternehmen was dagegen haben. Also, dass man wirklich die Lösungen betont und sagt, ich habe jetzt hier das Angebot für und nicht das Angebot gegen.
Mhm. Ah ja, das ist ein super guter Hinweis, finde ich. Und wir sind ja auch beide in dieser Wir-sind-9-Millionen-Bewegung zu Hause so ein bisschen. Was würdest du sagen, muss sich politisch verändern, damit die Unternehmen vielleicht auch anders reagieren dürfen auf diese herausfordernde Phase der Frauen?
Ja, auch da muss es natürlich, darf es kein Tabu mehr sein, ne? Und natürlich profitiert jedes Unternehmen davon, wenn es eine Wechseljahresstrategie gibt, die beinhaltet, dass es Aufklärung gibt, natürlich an erster Stelle. Und wenn ich als Unternehmen eine Förderung kriege oder wenn ich mich als Unternehmen gut darstellen kann, wenn ich sage, hallo, guck mal, ich biete das den Frauen an, dann ist es natürlich was für die Unternehmen ein Anreiz sein kann, auf jeden Fall.
Und was müsste sich konkret verändern?
Ja, es gibt ja jetzt schon die Möglichkeit, dass sich betriebliches Gesundheitsmanagement, dass das politisch unterstützt wird. Mhm. Mit Geldern, und das ist natürlich was man da natürlich nochmal stärker fahren kann und auch die Sichtbarkeit dessen halt mehr in den Fokus stelle.
Mhm. Wenn wir über politische Maßnahmen sprechen, dann kommt mir auch der Gender Health Gap sofort in den Sinn. Da würde ich ganz gerne mit dir nochmal drüber sprechen. Vielleicht kannst du diesen Begriff zu Anfang erstmal definieren und vielleicht auch sagen, wie es überhaupt zu diesem Gender Health Gap gekommen ist.
Der Gender Health Gap beschreibt halt diesen Gap, der entsteht zwischen dem Wissen und der Versorgung, was ich bei männlichen Menschen habe und allen anderen Menschen. Also jetzt nicht nur Frauen, sondern auch beim dritten Geschlecht habe ich natürlich auch die Situation, dass es da wenig Forschung und wenig Wissen dazu gibt. Und das hat natürlich den Ursprung, dass die Medizin ein Thema ist, das von Männern besetzt wird. Ich meine, es hat angefangen natürlich, als Medizin an die Universität kamen und Frauen nicht studieren durften, Frauen nicht an die Uni durften. Inzwischen haben wir die Lage unten umgedreht. 2/3 der Medizinstudentinnen sind weiblich. Aber oben, wenn es darum geht, wer sind die Leute, die die Entscheidungen treffen, das ist immer noch sehr männlich geprägt. Mhm. Und den Männern war es, wenn man böse sein will, egal, wie es den Frauen geht. Man kann aber auch sagen, sie haben einfach das Verständnis dafür gar nicht gehabt. Mhm. Weil ich als Mann nicht nachempfinden kann, zum Beispiel, was Endometriose ist. Und deswegen erforsche ich das nicht. Und natürlich ist es naheliegend, wenn eine Frau kleiner ist als ein Mann, dass ich denke, okay, die Frau ist halt der kleine Mann, fertig ist die Laube. Mhm. Und natürlich ist es auch zum Beispiel in Studien ja so, dass es deutlich teurer ist, wenn ich weibliche Versuchstiere habe als männliche Versuchstiere. Deswegen ist es in den Mausstudien schon so, dass da lieber mit männlichen Mäusen gearbeitet wird, weil die halt keinen Zyklus haben. Die Frau ist halt einfach deutlich komplizierter. Und wenn ich halt billig und einfach ein Ergebnis haben möchte, benutze ich halt männliche Versuchstiere. Und auch später in den Studien ist es ja bei Frauen so, dass man sie natürlich auch schützen wollte und gesagt hat, okay, ich kann jetzt auch nicht das Risiko eingehen, dass Schwangere in irgendwelchen Medikamentenstudien teilnehmen, bevor ich nicht sicher weiß, dass das Embryo, das möglicherweise da ist oder der Embryo geschützt ist. Also von daher war das, ist es so ein ja. Hin und Her.
Ja gut, aber ich meine, es gibt ja auch genug nicht schwangere Frauen, ne?
Selbstverständlich. Es ist aber ja auch wirklich erst so, dass in den 1990er Jahren die Gendermedizin eingeführt wurde. Vorher hatte man das einfach null auf dem Schirm. Und da hat man dann erstmal gemerkt, okay, es ist so. Und inzwischen ist es so, dass auch natürlich in den Studien geguckt werden muss, sind die Geschlechterverhältnisse ausgeglichen oder ist es ein Medikament, das für Frauen ist, dann ist natürlich auch, dass es an Frauen erprobt wird erstmal. Aber wir hatten zum Beispiel bei allen Arzneimitteln, die bevor diese gesetzliche Regelung in Kraft getreten ist, die sind halt an Männern untersucht worden. Das heißt, da gab es ja auch viele Studien, wo man festgestellt hat, zum Beispiel, dass Schlafmittel bei Frauen oder für Frauen viel zu hoch dosiert sind. Und man hat dann festgestellt, dass Frauen, die unter dem Gebrauch von Schlafmitteln, weil die das viel langsamer verstoffwechseln, dass die am nächsten Tag viel häufiger tödliche Unfälle hatten als Männer. Weil man halt den Frauen die gleichen Medikamente gegeben hat wie Männern. Und in den USA ist man dann dazu übergegangen und hat gesagt, okay, ich gebe da jetzt eine andere Dosierungsempfehlung an. Ich glaube, in Deutschland hat man das meines Wissens nicht gemacht.
Immer noch nicht?
Muss ich nochmal nachschauen. Ich bin mir unsicher, aber ich glaube da nicht. Also alle Medikamente, die zugelassen wurden, bevor gesetzlich vorbestimmt war, dass beide Geschlechter gleich untersucht werden müssen, bei denen sind noch die Empfehlungen drin, die halt vorher drin waren. Und das sind halt Dosierungsempfehlungen, die halt nicht unbedingt funktionieren.
Also mich wundert das wirklich sehr stark, dass es da nicht mehr Lärm gibt. Also dass die Frauen nicht mehr auf die Barrikaden gehen. Weil ich meine, Gesundheit ist ja das allerhöchste Gut, das wir haben. Wie erklärst du dir das, dass das einfach so hingenommen wird und dass dieser Health Gap im Grunde ja auch noch weiter fortbesteht? Also das ist ein Faktor. Was sind denn die weiteren Faktoren?
Ich glaube auch, weil viele Frauen es ja auch nicht wissen. Weil irgendwo muss ja dann die Aufklärung stattfinden. Und irgendwoher muss ja dieses Wissen kommen. Und das hat man ja nicht unbedingt gleich. Es ist übrigens auch was, ich meine, der Gender Health Gap, das ist natürlich, das geht ja in beide Richtungen, ne? Also wenn ich jetzt Gendermedizin habe, da profitieren auch Männer von. Wir haben zum Beispiel bei Depressionen ist es ja so, dass es deutlich häufiger bei Frauen festgestellt wird. Was aber daran liegt, dass Frauen die Symptome aus dem Lehrbuch haben. Die haben halt dann diese Lethargie, die Frauen sind traurig, die sind irgendwie gebremst, gefesselt in ihren Emotionen. Und Männer sind halt einfach, die zeigen Symptome von Aggression, die zeigen Symptome von Angst. Und das ist halt auch noch nicht gelernt, dass das auch Depression ist. Und deswegen sind da Männer eher unterversorgt. Mhm. Oder Osteoporose gilt als klassische Frauenkrankheit. Mhm. Natürlich haben mehr Frauen Osteoporose. Männer können aber auch Osteoporose haben. Und wenn ich als Mann das habe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es rechtzeitig gut diagnostiziert wird, auch nicht so hoch wie bei einer Frau. Bei Frau, das klassische Beispiel aus der Gendermedizin, wenn es um Diagnosen geht, ist ja das Thema Herzinfarkt, wo man halt schon lange festgestellt hat, dass Frauen andere Symptome bei einem Infarkt haben. Mhm. Und dass Frauen zwar insgesamt natürlich seltener einen Herzinfarkt bekommen als Männer, aber dass wenn eine Frau einen Herzinfarkt kriegt im Vergleich zu einem Mann, die Chance, dass sie dabei verstirbt, deutlich, deutlich höher ist als bei einem Mann. Und das hat natürlich einmal damit zu tun, dass die Symptome unspezifisch sind, dass die Frau deutlich später zum Arzt geht, dass die Frau keine Ehefrau zu Hause hat, die sie zum Arzt zwingt, was der Mann hat, und dass dann die Krankheit schlechter diagnostiziert wird, weil es halt nicht diese typischen Brustschmerzen sind oder der Arm, der wehtut, sondern bei einer Frau ist das halt auch Erschöpfung und Übelkeit und so. Und das sind Sachen, wo man gar nicht gleich drauf kommt. Deswegen muss man nicht total in Alarmismus verfallen, aber man muss halt einfach wissen, dass halt die Symptome andere sein können.
Ja, also ich frage mich wirklich, was können wir denn jetzt machen?
Ich glaube, wir müssen einfach nur aufklären und wachrütteln und ja auch, wir müssen halt auch die Männer mitholen. Mhm. Das sind halt am Ende die halt auch wichtig sind, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen. Und solange die nicht die Notwendigkeit sehen, wird da wenig passieren.
Das ist das, was du meintest, ne? Dass von unten ganz viele Frauen nachkommen, auch im Medizinfeld, aber oben sitzen noch die Männer, die die Entscheidungen treffen.
Genau, genau. Und die Männer müssen halt die Entscheidungen für die Frauen treffen. Und das, ja, dafür müssen sie irgendeinen Need entwickeln. Oder wenigstens diese krasse Ungerechtigkeit sehen.
Ja, aber jetzt mal ganz naiv gesprochen, ne? Ich verstehe es wirklich nicht. Wenn jetzt die Fakten doch auf dem Tisch liegen, warum passiert denn dann nichts? Also das sehen doch auch die Männer. Es kann doch nicht sein, dass sie so egoistisch sind, dann nur irgendwie die Männerbedürfnisse zu berücksichtigen.
Es passiert ja viel, aber es passiert ja einfach alles sehr langsam. Und es kostet halt Geld und das muss halt dann auch wieder irgendwie gefördert, unterstützt werden. Keine Ahnung. Es ist halt einfach langsam und es ist halt, glaube ich, auch wirklich, weil sie viel nicht interessiert. Oder zum Beispiel das Thema, dass seit 2022 erst in Schulbüchern die weiblichen Geschlechtsorgane richtig dargestellt werden. Dass Klett 2022 angefangen hat, mal eine vernünftige Klitoris abzubilden. Bis dahin war die im Schulbuch nicht richtig dargestellt. Da gab es halt eine Erbse. Und in den Aufklärungsbögen von Operationen, die die aufklärenden Ärzte vor sich haben und die auch die Patienten vor sich haben, und da geht es auch um Unterleibsoperationen bei Frauen, waren bis Ende 2024 auch noch keine vernünftigen Klitorisse abgebildet, sondern...
Aber die Operateure haben schon im Studium gelernt, wie das wirklich aussieht, oder nicht?
Ich hoffe es.
Oh Gott.
Na, das Thema Wechseljahre kommt ja in der Arztausbildung nicht vor. Das ist ja auch sowas, was man halt einfach verpennt hat. Also es ist ja, in UK ist es ja jetzt sogar so, dass es im Stundenplan in der Oberstufe lernt man, dass es Wechseljahre gibt. In Deutschland ist es im Grundstudium, kommt es nicht vor. Und wenn ich meine Facharztausbildung in der Gynäkologie mache, dann mache ich das am Klinikum. Und in der Klinik sind nicht die klassischen Frauen mit Wechseljahresbeschwerden, sondern die sind in der niedergelassenen Gynäkologie. Mhm. Das heißt, dass auch das Thema Wechseljahre was ist, was nicht stattfindet in der Ausbildung, in der Facharztausbildung zum Gynäkologen oder zur Gynäkologin.
Und da sind wir wieder in der Politik.
Da sind wir wieder in der Politik, genau.
Oh, ich finde das zum Haare raufen, ehrlich gesagt. Man dreht sich so die ganze Zeit im Kreis.
Mhm.
Also, ich denke so, boah, wir müssen jetzt aufhören, den Podcast aufzunehmen und rausgehen und arbeiten. Aber das, es gehört ja auch dazu. Naja, klar, es ist ja irgendwie Teil der Aufklärung, aber ja. Wie du schon sagst, es dauert so lange, das macht mich nervös.
Das macht mich auch nervös. Ja, vor allem, weil wir politisch ja jetzt gerade auch wieder in eine Richtung gehen, wo ich nicht große Hoffnung habe, dass sich da jetzt viel tun wird, sondern im Gegenteil.
Nee, im Gegenteil. Und ich merke das selbst, also du siehst es ja auch in den politischen Debatten, das hatten wir jetzt gerade, dass bestimmte Parteien auch gesagt haben, wir haben ganz andere Probleme im Land. Und ich finde, im Kleinen merkt man es auch. Ne? Ich bin ja viel auf Instagram auch unterwegs, wenn ich irgendwas in der Richtung poste. Dann heißt es das auch, wir haben ganz andere Probleme. Oh, warum beschäftigst du dich denn jetzt damit? Also es ist so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, dass ich hoffnungslos bin, aber es ist wirklich noch so viel zu tun.
Absolut.
Vielleicht müssen wir noch andere Ansätze finden, daran weiterzuarbeiten.
Unbedingt.
Mhm. Wenn wir nochmal zu dem Gender Health Gap kommen, kannst du nochmal ganz grundlegend erklären, welche die Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Körpern auch sind? Also wie kommt der überhaupt zustande?
Der Frauenkörper ist ja nicht der Männerkörper in kleiner, sondern der Frauenkörper ist ja ganz anders aufgebaut. Frauen haben mehr Fettgewebe, Frauen haben einen ganz anderen Stoffwechsel, Frauen haben eine andere Hormonwirkung, Frauen haben diese Schwankung durch die Hormone, einmal im Zyklus, aber auch natürlich in den Wechseljahren. Und das sind Sachen, die Männer nicht haben. Frauen haben deutlich häufiger Autoimmunerkrankungen, wie eine Schilddrüsenunterfunktion tritt bei Frauen deutlich häufiger auf. Mhm. Und das ist was, was Männer nicht haben. Also Frauen sind zum Beispiel wegen der Hormone ja auch bis zu den Wechseljahren sehr gut geschützt vor Krankheiten wie einem Herzinfarkt oder kriegen auch da dann weniger Diabetes danach, aber dann halt steigt es halt krass an. Also das sind halt einfach unterschiedliche Körper und das muss man berücksichtigen.
Wenn wir als Frauen das jetzt wissen, ne, weil bis sich was ändert, wir arbeiten dran, dauert es wahrscheinlich. Mit diesem Wissen, wie kann ich das konstruktiv für mich umsetzen als einzelner Patient, Patientin?
Indem ich nachfrage. Mhm. Indem ich, wenn ich merke, da ist irgendwas komisch, dass ich sage, dass ich darauf beharre, dass ich mich traue, dem Arzt oder der Ärztin meine Meinung zu sagen oder mein Gefühl zu sagen, wenn ich mich da nicht richtig behandelt fühle. Und indem ich vielleicht auch, und das ist natürlich in Deutschland auch schwierig, aber dass ich halt Arzt oder Ärztin wechsle. Es ist ja als Kassenpatient ist natürlich nicht so easy, vor allem wenn man auf dem Land wohnt. Aber da muss ich halt dranbleiben. Es hilft nichts. Es ist meine Gesundheit und da muss ich mich halt für einsetzen, weil sonst macht's keiner.
Alles klar. Nicole, ich danke dir sehr, dass du da warst. Ich gehe ein bisschen wütend aus dieser Folge raus.
Ich leider auch. Ich bin in letzter Zeit sehr häufig wütend.
Aha. Aber das ist ja vielleicht auch gut, weil wir dadurch Energie kriegen, weiter am Thema dran zu bleiben und hoffentlich irgendwas zu ändern. Vielen Dank, dass du da warst. Wir machen weiter.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte und dass ich mit dir wütend sein durfte.